Das sind moralische Fragen, wo wir biblische Anweisungen haben, wo auch die Entscheidung in dem Sinne sehr einfach zu fällen ist. Schwieriger wird es dann, wenn du eine Entscheidung zu fällen hast, wo du verschiedene Optionen vor dir siehst und keine dieser Optionen ist moralisch gesehen falsch. Und trotzdem musst du dich entscheiden, welchen Weg du einschlägst. Und das sind die Momente, wo du anfängst zu zögern, wo du anfängst zu hadern, wo du anfängst zu zweifeln und nicht mehr weiter weißt. Nun, was ist das Problem bei diesen Entscheidungen? Das Problem ist die Ungewissheit. Die Ungewissheit, mit der du dich konfrontiert siehst. Was du dir nämlich wünschst, ist absolute Gewissheit. Du willst sicher gehen, dass du ganz genau weißt, was deine Entscheidung bewirken wird, wenn du jetzt diesen Weg einschlägst. Und eine Autorin hat es ganz treffend zusammengefasst, die selbst, nachdem sie durch einen schwierigen Entscheidungsprozess gegangen ist, gemerkt hat und geschrieben hat, unser westlicher Verstand ist darauf trainiert, den Weg des Erklärens zu gehen. Wir denken, wenn wir es verstehen können, dann können wir es auch kontrollieren. Wir sind darauf konditioniert zu glauben, dass wir nur dann etwas tun sollten, wenn wir wissen, warum, wohin wir gehen und zu welchem Zweck. Kein Wunder, dass es uns schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, wenn wir keine klaren Antworten haben oder uns die Dinge nicht sicher sind, erscheint uns ein großer Schritt, bestenfalls als Risiko und schlimmstenfalls als unnötiger Fehler. Ist das nicht so? So denken wir doch. Das Verlangen nach Information, das die Gesellschaft, in der wir leben, treibt, treibt auch die Idee, wie wir unsere Entscheidungen fällen möchten. Ja, so viele Informationen wie möglich zusammenkriegen. Ja, jede mögliche Option abchecken. Ja, sicher gehen. Ich habe alle möglichen Antworten, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe. Und das führt dich dann dazu in der Praxis, dass du als Single, um jetzt mal die Singles anzusprechen, einen gläubigen Mann, eine gläubige Frau triffst, die alle Kriterien trifft, um eine gute Ehefrau, Ehemann zu sein. Und du zweifelst immer noch, weil du nicht abschätzen kannst, wie die Zukunft ganz genau sein wird. Du wirst nicht wissen, ob nach der Heirat wirklich alles gut geht. Und du wirst auch nicht sicher sein, ob das alles so romantisch abläuft, wie du es dir in deinen Wünschen vorstellst. Du kannst es nicht wissen. Und das ist der Punkt, wo Zögern, Hadern und Warten eintrifft. Oder wenn du einen Job suchst und du hast ein Bewerbungsgespräch, das Profil passt, alles stimmt, dann merkst du, hast du immer noch Dimensionen, die du nicht abschätzen kannst. Du weißt trotzdem nicht, wie die Zukunft sein wird. Du weißt trotzdem nicht, ob du dich auf die Länge mit deinen Arbeitskollegen verstehen wirst. Du weißt trotzdem nicht, ob wirklich alles Detail passt und ob du wirklich alles abgeschätzt hast. Und wieder bist du an dem Punkt, wo du zögerst, haderst und wartest. Wisst ihr, was das Hauptproblem ist bei diesen Entscheidungen? Das Hauptproblem ist, dass du dir zumutest, eine Stellung einnehmen zu müssen, die nur Gott zusteht. Es ist nur Gottes Verantwortung, alle Informationen zu wissen. Es ist nur Gottes Verantwortung, alles zu kontrollieren. Und es ist nur Gottes Verantwortung und es ist auch seine Verantwortung, dass er dich so limitiert geschaffen hat, wie du bist. Und häufig vergisst du dann in diesem Prozess, dass du einem Gott angehörst, der allwissend ist und der alles in seiner Hand hat. Und deshalb braucht es für einen Christen keine schwierigen Entscheidungen zu geben. Deshalb haben wir einen Weg vor uns, den wir gehen können. Deshalb braucht ein Christ nicht verzweifeln und braucht ein Christ nicht nur zögern, hadern und warten. Nun, der Text heute, den wir uns miteinander anschauen werden, soll dir eine Anleitung geben dazu, wie du klare Entscheidungen fällen kannst, selbst dann, wenn nicht alle Details geklärt sind und sicher sind. Und dazu dürft ihr jetzt einmal mit mir Apostelgeschichte 1 aufschlagen. Apostelgeschichte 1 und der Predigttext geht von Vers 13 bis 26. Wir lesen ab Vers 12. Apostelgeschichte 1 ab Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesus, und mit seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von 120 Personen beisammen, ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfübergestürzt, mitten in zwei geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, sodass jener Acker in ihren eigenen Mundart Hakeldamach, das ist Blutacker, genannt worden ist. Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohnt. Und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr von den Männern, in der der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesem muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du, Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Jetzt stellt euch diese Situation einmal vor. Jesus ist gerade in den Himmel gefahren. Und er hat sie verlassen mit einem ganz klaren Auftrag, den er in Apostelgeschichte 1, Vers 8 ihnen gegeben hat. Ihr werdet Zeugen sein. Das heißt, von diesem Moment an, als Jesus in den Himmel aufgestiegen ist, tritt jetzt eine neue Zeit ein. Eine neue Zeit bricht an. Und davor waren es 3 Jahre mit einem Mann, der den besten, liebsten, weisesten Menschen auf dieser Welt war. 3 Jahre mit jemandem, der nie ein falsches Wort gesagt hat, der immer die richtigen Ideen hatte, der immer freundlich, der immer liebenswürdig, der immer geduldig und immer die richtigen Gedanken hatte und dazu niemals sündigte. Und jetzt ist der Moment, das erste Mal nach diesen 3 Jahren, wo diese Jünger auf sich alleine gestellt sind. Und Jesus hatte ihnen diese Anweisung gegeben, verlasst Jerusalem nicht und wartet auf den Heiligen Geist. Das heißt, wir sind jetzt in dieser ganz komischen Übergangsphase, wo Jesus zwar in den Himmel aufgestiegen ist, die Jünger aber noch warten auf den Moment, bis der Heilige Geist kommt. Das sind 10 Tage, die Gott den Jüngern hier einräumt. 10 Tage, in denen sie zu warten haben. 10 Tage, wo sie sozusagen alleingelassen wurden. Und es ist eine Zeit, die es in der Geschichte in dieser Form nie wieder gab. Es ist ein einzigartiger Moment, ein außergewöhnlicher Moment. Und wie Arthur das bereits in der Einführungspredigt zur Apostelgeschichte deutlich gemacht hat, haben wir es bei der Apostelgeschichte mit einem Buch zu tun, das eine Beschreibung, nicht eine Vorschreibung ist. Um das nur mal zu erklären, Lukas, der Autor, er beschreibt in diesem Buch Anlässe, Ereignisse, Entwicklungen, Zeiten. Er beschreibt sie. Das heißt aber, dass er nicht unbedingt auch Dinge vorschreibt. Also das heißt, es bedeutet nicht, dass die Dinge, die wir in der Apostelgeschichte lesen, 1:1 auf unsere Zeit zu übertragen sind und 1:1 bedeuten, dass wir sie genauso umsetzen müssen. Wir müssen also aufpassen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass wir die ganze Heilsgeschichte richtig verstehen, dass wir verstehen, wo befinden wir uns, was geht gerade vor sich, und dann überlegen, welche Anwendungen wir übertragen können. Und genau das Gleiche, wie ich euch das jetzt erklärt habe zur Apostelgeschichte, gilt mit allen Erzähltexten, auch im Alten Testament, wenn ihr Samuel, Chronik, Richter, Ruth und so weiter anschaut. Nun, allerdings diese Sache, dass Lukas sich hier herausnimmt und keine Wertung abgibt, dass er nicht sagt, das ist richtig und das ist falsch und das macht und das nicht, genau diese Sache bringt Ausleger in die Bredouille. Weil viele Ausleger diese Aussage machen wollen. Sie wollen eine Wertung abgeben und sie wollen erreichen, dass man beurteilt, war das jetzt richtig oder falsch, was in diesen Geschichten vorgeht. Und worauf ich hinaus will, ist die Frage nämlich, die im Raum steht, immer und immer wieder, ist, war die Wahl von Matthias überhaupt legitim? War es die Aufgabe der Jünger in diesem Zeitpunkt, sich hinzustellen und zu überlegen, wer könnte den Judas ersetzen? Und die Antworten gehen auseinander. Gibt es die einen, die sagen, das war komplett falsch, die hätten warten müssen, weil Paulus der 12. Apostel war. Und andere sagen, das ist ein kompletter Humbug, sowas überhaupt zu vermuten. Also es ist eine interessante Diskussion, auf die wir uns nicht einlassen müssen. Und warum nicht? Weil die Bibel diese Frage unkommentiert lässt. Die Bibel selbst fällt kein Urteil darüber. Und die Bibel selbst lässt das Geschehen so stehen. Und der Heilige Geist sorgt sogar dafür, dass dieser Abschnitt, diese 10 Tage, in der die Wahl von Matthias geschieht, dass die in der Apostelgeschichte drin sind und dass die heute in der Predigt abgehandelt werden. Mit der möglichen Mehrdeutigkeit, die auch da ist, ist es ein Bestandteil der Bibel. Und ihr merkt, dass diese Bredouille, in deren Ausleger sich immer wieder finden, dass sie eben ein Urteil fällen wollen über so eine Entscheidung, genau die gleiche Bredouille ist, die du und ich tagtäglich erleben, wenn wir vor Entscheidungen stehen, wo es verschiedene Wege gibt, die beide richtig sein könnten. Denn wie bei solchen Entscheidungen fehlt auch Auslegern hier diese letzte Information, um mit Sicherheit eine Wertung abgeben zu können. Also wir stehen vor dem typischen Problem, dass wir vor Ungewissheit mit Unklarheit zu kämpfen haben. Doch was wir in diesem Text sehen und worauf wir uns heute konzentrieren wollen, ist die Tatsache, dass wir hier Menschen sehen, die handeln aufgrund dessen, was sie über Gott wissen und aufgrund dessen, was sie als Wahrheit kennen und die aus diesem Wissen heraus eine Entscheidung treffen. Und so finden wir heute 3 Prinzipien in diesem Text, wie du Entscheidungen fällen kannst, selbst dann, wenn nicht alle Fakten klar sind. Wie du Entscheidungen fällen kannst, auch dann, wenn nicht alle Fakten klar sind. Und das erste Prinzip ist, erwarte, dass Gott führt. Wir schauen uns jetzt nochmal Vers 13 an in unserem Text. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Also ich habe euch erklärt, Jesus war gerade in den Himmel aufgefahren. Die Jünger gehen jetzt zurück in die Stadt nach Jerusalem. Sie gehen jetzt hinauf in den Obersaal und der Text sagt hier, dass es der Saal ist, wo sie sich üblicherweise aufgehalten haben. Es kann gut sein, dass dies der Ort war, an dem Jesus das letzte bzw. das erste Abendmahl eingesetzt hat. Es kann auch gut sein, dass dies der Ort war, an dem Jesus sich den Jüngern gezeigt hat nach seiner Auferstehung. Und wir lesen dann weiter in Vers 13, wer alles dabei war bei diesen Jüngern. Wir lesen von Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Hier sind alle 11 Jünger aufgezählt, alle 11, von denen Jesus sie selbst auserwählt hat und sie selbst für diesen ganz bestimmten Auftrag erwählt hat, nämlich diesem Auftrag, Jünger und Zeugen in der Welt zu werden. Es sind diese 11 Jünger, die die Aufgabe haben würden, die Botschaft von Christus in die Welt hinauszutragen. Wir lesen aber auch, dass sie nicht allein waren. Es waren nicht nur die 11 Jünger, sondern wenn ihr weiterschaut in Vers 14, was steht da? Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie waren zusammen mit einigen Frauen. Und das ist von besonderer Bedeutung aus dem Grund, weil die Juden es eigentlich nicht zugelassen haben, dass Frauen in der Synagoge zum Gebet sich zu den Männern versammeln. Also wir sehen hier, dass bereits vor der offiziellen Gründung der Gemeinde hier schon ein neues Muster auftritt. Männer und Frauen sind zusammen, es wird hier kein Unterschied gemacht, alle beten, die Frauen gehören genauso dazu. Und jetzt wird hier unter den Frauen noch eine herausgestrichen und das ist Maria, die Mutter Jesu. Und wenn hier die Mutter Jesu steht, dann steht das hier nicht, um ihr diese besondere Position oder besondere Stellung einzuräumen, die wir von der katholischen Kirche kennen. Darum geht es hier gar nicht. Sondern es geht darum, dass Maria so ein völlig normaler Name war, wie bei uns Müller und Meier und was weiß ich. Und allein schon in der Bibel haben wir einige Beispiele von Marias. Maria Magdalena, Maria, die Schwester des Lazarus und so weiter und so fort. Deshalb nutzt die Bibel immer wieder Beinamen, um deutlich zu machen, welche Person jetzt wirklich gemeint ist. Und welchen besseren Beinamen gäbe es für die Mutter Jesu, als die Mutter Jesu zu nennen. Also es geht einfach nur darum, deutlich zu machen, welche Maria es ist, nicht zu bedeuten, nicht deutlich zu machen, dass sie eine besondere Person ist. Denn genauso, habt ihr vorhin bei den Jüngern auch gelesen, haben wir diese Beinamen Jakobus, Sohn des Alpheus oder Simon, der Eiferer. Das sind immer wieder Möglichkeiten, um deutlich zu machen, wer eigentlich gemeint ist. Nun, dann lesen wir zusätzlich in Vers 14 auch davon, dass die Brüder von Jesus ebenfalls sich mit den Jüngern versammelt haben. Und auch das ist von großer Bedeutung, denn diese Brüder waren es noch, von denen Johannes in Johannes 7, Vers 5 schrieb, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Die ganze Lebenszeit über haben die eigenen leiblichen Brüder gezweifelt daran, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und dass Jesus wirklich der Retter sein würde. Später, Paulus beschreibt davon in 1. Korinther 15, dass Jakobus, der Bruder Jesu, eine Erscheinung gesehen hat, wo er Jesus selbst als Auferstandenen gesehen hat. Also Jesus selbst als Auferstandener ist ihm erschienen. Das heißt, es kam ein Punkt, wo selbst die Brüder überzeugt wurden und erkennen mussten, dass dieser Jesus nicht nur ihr leiblicher Bruder war, sondern der Gott in Person und dass er der Retter ist. Und später im Verlauf der Geschichte entwickeln sich Jakobus und Judas, die Brüder von Jesus, zu Leitern in der Gemeinde, von denen wir heute auch die Briefe haben, Brief Jakobus und Brief Judas. Sie sind nun in dieser Gruppe mit dabei. Nun, diese Gruppe von Menschen hat eine Achterbahnfahrt von Emotionen hinter sich. Zuerst treffen sie Jesus, der sie beruft, der ihr Leben förmlich auf den Kopf stellt, der ihnen Hoffnung gibt, dass er endlich jemand da ist, der das Reich Israels wiederherstellen würde, der vielleicht auch endlich die Besetzung durch die Römer beenden würde. Und dann stirbt dieser am Kreuz. Und sie versinken in Trauer. Sie schließen sich ein. Sie fangen an, ihre alten Lebensgewohnheiten wieder aufzunehmen, wieder fischen zu gehen und was sie auch vorher sonst so gemacht haben. Und dann steht dieser Jesus plötzlich wieder vor ihnen. Auferstanden, auferweckt, doch nicht fertig. Und erst nach der Auferstehung, nachdem Jesus sich 40 Tage Zeit nimmt, erst dann fängt es bei den Jüngern Klick an zu machen. Plötzlich verstehen sie, was wirklich das vor sich ging und wie die Puzzleteile zusammengefügt werden. Und wir haben das Beispiel von Jesus, wie er den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus auslegt, was sich aufgrund von ihm alles durch die alten Schriften erfüllt hat. Es sind also diese Ereignisse, diese 40 Tage, die sie mit durchgemacht haben. Und nun verabschiedet er sich von ihnen und sagt, ich gehe jetzt und ihr wartet einfach und der Heilige Geist wird kommen. Und es ist nach dieser Zeit, nachdem sie all das mit Christus erlebt haben, nachdem er so häufig sie überrascht hat, wo sie jetzt vertrauen und warten, sich versammeln und warten. Und wenn du die Reaktion anschaut dazu, wie sie sich verhalten haben nach der Kreuzigung im Vergleich zu jetzt, Damals haben sie sich eingeschlossen. Damals waren sie verzweifelt. Damals haben sie einfach ihren alten Lebenswandel wieder angezogen und weitergemacht. Jetzt schließen sie sich nicht mehr ein. Sie warten, sie setzen sich zusammen, sie beten, sie bleiben zusammen und sie haben eine große Erwartungshaltung, die sie hier demonstrieren. Eine Erwartungshaltung, die diese Unmittelbarkeit von Christus, die Realität von Christus zeigt. Dass Christus real ist und dass Christi Verheißungen auch wirklich Erfüllung finden, hat sie jetzt ergriffen. Und sie haben es auch jetzt begriffen. Und deshalb sind sie jetzt beisammen und beten. Es ist also diese Erwartungshaltung, die sie trägt, dass Jesus seine Verheißung erfüllen wird. Und diese Erwartungshaltung ist es, die ein Kennzeichen eines jeden Christen ist. Diese Erwartungshaltung ist es, die ein Kennzeichen eines jeden Christen ist. Erinnert ihr euch noch dran, wenn ihr in Apostelgeschichte 1 nochmal schaut? Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da begegnen diese zwei Engel den Jüngern, die ihnen Perspektive auf die Zukunft geben und sagen, so wie er jetzt gegangen ist, genauso wird er auch wiederkommen. Und mit dieser Erwartung sind sie jetzt in den Obersaal gegangen. Jesus wird kommen, Jesus wird sein Reich aufbauen, er wird seine Verheißungen erfüllen. Wo sind wir denn jetzt? 2000 Jahre nach der Himmelfahrt. Und wir warten immer noch. Wir warten immer noch auf diesen Moment, wo sich die Verheißungen erfüllen und wo Christus wiederkommt und das Reich auf dieser Welt baut und regiert. Und in diesem Sinne sind wir in genau der gleichen Position, die die Jünger damals hatten. In einer Erwartungshaltung, dass Gott seinen Plan erfüllt und seine Verheißungen durchträgt. Wir sind Wartende. Ein Christ ist ein Wartender. Solange er auf dieser Welt ist, ist er eingebunden in einer Gemeinschaft von Wartenden. Das, Freunde, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind noch nicht angekommen, wir sind Wartende. Und eine Gemeinde, die wartet, die sich dessen bewusst ist, die zeichnet sich durch eine Tat ganz besonders aus. Und diese Tat ist Gebet. Und das ist das, was wir hier sehen in Apostelgeschichte 1. Eine wartende Gemeinschaft, die nichts anderes tun kann als beten. Und wie häufig erinnern die Apostel und die Schreiber des Neuen Testaments daran, dass eine Gemeinde zu beten hat. Römer 12, Vers 12 ermahnt Paulus, in Gebet haltet an. In Epheser 6, Vers 18 bis 19, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu, in allem Anheilen, im Anhalten und Flehen für alle Heiligen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 25, die ganz persönliche Frage, betet für uns. Das Gebet ist ein Hauptmerkmal einer christlichen Gemeinde. Und eine Gemeinde, die nicht betet, hat ihr Ziel verpasst, aus dem Blick verloren. Eine Gemeinde, die nicht betet, verliert ihre Bestimmung aus dem Blick. Und eine Gemeinde, die nicht betet, hält alles andere auf dieser Welt für wichtiger als das, Gemeinschaft mit Gott zu haben und von Gott selbst geführt zu werden. Eine Gemeinde, die nicht betet, ist nicht getrieben von dieser Erwartungshaltung, die wir hier sehen, von dieser Erwartungshaltung, dass Christus selbst wirkt. Eine Gemeinde, die nicht betet, wird notwendigerweise zu Pragmatismus gehen. Sie wird Dinge selbst in die Hand nehmen, die ihnen nicht zustehen. Sie werden Programme und Methoden entwickeln und nutzen, um irgendwie ihren Zweck vorwärts zu bringen. Und sie hoffen nicht mehr darauf, zu sehen, dass Gott selbst seine Gemeinde baut und seine Verheißungen erfüllt. Das ist eine betende Gemeinde, die Erwartung hat, dass Christus wirkt und führt, egal was kommt. Nun, es gibt ein Thema, mit dem du fast jeden Christen fast in die Depression treiben kannst. Eine Frage, die du stellen kannst. Wie ist dein Gebetsleben? Und fast durch die Bank wird jeder sagen, ach, könnte besser sein. Schon wieder vergessen. Bibellesen kriege ich gerade noch hin, aber regelmäßig beten fällt mir schwer. Was ist denn das Problem dabei? Warum kämpfen wir? Warum kämpfen Gemeinden? Warum kämpfen Christen damit, Gebet zu einem Grundmerkmal ihres Lebens zu machen? Schlagt mal mit mir Lukas 18 auf, da gibt Jesus selbst eine Antwort. In Lukas 18 beschreibt er ein Gleichnis, um genau diese Frage des Gebetslebens zu beantworten. Er sagte aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jeder Stadt und sie kam zu ihm und sagte, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Seht ihr, was Jesus hier als Problem deutlich macht? Das Problem ist mangelnder Glauben. Du betest nicht, weil du die Wirkung anzweifelst. Du betest nicht, weil du anderen Dingen des Lebens mehr Kraft zumutest als dem Gebet. Du betest nicht, weil du nicht wirklich glaubst, dass Gott durch Gebet wirkt. Das ist der Unterschied zwischen Christen heute, die kämpfen mit Gebet, und dem, was wir hier erleben von den Jüngern in Apostelgeschichte 1. Denn sie hatten Jesus in den Himmel gesehen. Sie hatten endlich gesehen, wie Gott seine Verheißung erfüllt, und sie glaubten und vertrauten, dass es so weitergeht. Und diese Grundhaltung, diese Erwartungshaltung, die sich in Gebet auswirkt, diese Erwartungshaltung ist es, die du brauchst, um eine fundierte, gute Entscheidung zu treffen, auch dann, wenn nicht alle Fakten klar sind. Doch nun ist die Frage, wie gehen wir jetzt in diesen einzelnen Situationen, in denen wir uns finden, wie gehen wir darin vor? Und die Antwort kommt im zweiten Punkt, bewerte die Situation biblisch. Und wir lesen jetzt ab Vers 15 in Apostelgeschichte 1. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war aber eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Also nun ist der Moment, wo Petrus aufsteht. Und wir wissen nicht ganz genau, wie lange sie jetzt schon beisammen war. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange sie auf den Heiligen Geist jetzt schon gewartet haben. Aber wir sehen, dass irgendwann innerhalb dieser 10 Tage, die sie hatten, Petrus jetzt aufsteht. Und es sind nicht nur die 10 Apostel, zu denen er redet, und die Frauen, sondern wir sehen, dass es eine Menge von 120 Leuten war. Eine Menge von Leuten, die kürzlich gesehen haben, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist, die aber auch ein äußerst tragisches Erlebnis mitverfolgt haben. Nämlich das Erlebnis, dass ein Jünger, der genauso wie sie Tag für Tag mit Jesus unterwegs war, der sich als einer von ihnen herausgestellt hatte, der den Mut hatte, sich zu Jesus zu stellen während seines Lebens, der aber am Ende doch sich von seiner Liebe zum Geld hat treiben lassen und bereit war, diesen Jesus auszuliefern. Und so steht Petrus nun auf und ermutigt sie. Und wir lesen in Vers 16, wie er das tut. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat, über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Also hier steht Petrus jetzt auf. Und mit Petrus ist dieser Mann, der selbst seine Höhen und Tiefen mit Jesus erlebt hat. Der großspurig zu Jesus gesagt hat, ich werde dich sicher nicht alleine lassen. Und Jesus ihm selber sagen musste, das wird ein bisschen anders gehen, mein Freund. Jesus hat ihm aber auch gesagt in Lukas 22, Abvers 33. In Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen würde. Jesus wusste, dass Petrus nicht den Weg gehen würde, den er selber denkt. Aber er fordert ihn auf, wenn du einst umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Und dieser Moment ist jetzt gekommen. Petrus ist umgekehrt. Petrus steht jetzt vor dieser Menge von Menschen und er spricht sie an. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden. Und hiermit macht er deutlich, welch einen klaren Blick er auf die Situation hat. Denn er sagt das schon fast kühl, schon fast mit abgeklärter Manier. Das ist so ein tragisches Ereignis. Und was er sagt ist, Leute, das musste passieren. Es war sogar notwendig, dass das passiert. So drückt der Text das aus. Und was interessant ist, dass Petrus, der all die Jahre bei Jesus war, der von Jesus in besonderer Art und Weise in die Schule genommen wurde, der sogar diesen besonderen Auftrag bekommen hat, seine Brüder zu stärken, in Johannes sogar den Auftrag bekommen hat, die Schafe zu weiden, dass alles, was er tut, statt sich auf diese Erfahrung, statt auf diesen Input von Jesus zu schließen, alles, was er tut, ist, er wendet sich dem guten alten Buch zu, das die Juden schon seit Jahren lesen und erinnert sich daran, dass der Heilige Geist, der kommen wird, bereits ein Werk getan hatte. Und das war ein Buch zu geben, das ihm hilft, die Situation jetzt zu beurteilen. All das, was Petrus beobachtete, hat zu seinem Verständnis von der Bibel gepasst. Und so schreibt er, so lesen wir von ihm weiter, ab Vers 17, wie Petrus das jetzt ausführt. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, so dass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Hackeldamach, das ist Blutacker, genannt worden ist. Also hier die Erklärung davon, was passiert ist, dass Judas, der einer der Zwölfen war, hinging zu den hohen Priestern, sich für 30 Silberlinge hat kaufen lassen, um Jesus zu verführen. Doch am Ende geht er zurück, bereut seine Tat. Er schmeißt das Geld den hohen Priestern vor und sagt, ich möchte das nicht mehr. Die nehmen allerdings das Geld und erkaufen damit den Acker, an dem Judas sich selbst erhängt hat. Und wie Petrus es hier beschreibt, hat Judas nicht mal das sauber fertiggebracht. Der Ast oder das Seil, mit dem er sich umbrachte, riss und seine Eingeweide zerstreuten sich über den Acker. Und Judas hat sein eigenes Ende dadurch besiegelt. Petrus spricht jetzt dazu weiter in Vers 20, denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Petrus beruft sich hier auf zwei Psalmenstellen aus den Psalmen. Beide wurden von David geschrieben und in beiden Psalmen finden wir keine konkrete Anspielung auf Judas. Doch was wir in beiden Psalmen finden, ist das Prinzip von Widersachern, die sich gegen die Arbeit Gottes aufgelehnt haben, die sich ungerechterweise gegen David in den Psalmen auflehnen. Und so drückt David das in diesem Psalmen fast als eine Art Rachegebet aus, dass die Wohnung unbewohnt bleiben soll. Oder in einer Art Prophezeiung, dass das Amt, das dieser Widersacher innehat, einem anderen übergeben werden soll. Das heißt für uns, dass selbst da, wo, wenn Judas nicht der eigentliche Gegenstand dieser Psalmen ist, doch die Situation, die Petrus hier beschreibt, passt. Denn Judas wurde ein Widersacher Christi. Und ihr wisst, die unsere Ansicht zur biblischen Interpretation etwas kennen, die wissen, dass wir immer darauf bedacht sind, in den Predigten, in unseren Auslegungen, in unserer Anwendung der Bibel darauf Wert zu legen, was wollte der Autor eigentlich mit dem biblischen Text vermitteln. Das heißt, wir persönlich achten immer stark darauf, nicht irgendwelche Verse aus dem Zusammenhang zu reißen, um unsere Auslegung zu stützen. Wenn man die Apostelgeschichte 1 anschaut, könnte man fast den Eindruck haben, dass Petrus aber genau das macht. Irgendwelche Verse, an die er sich erinnert, auf die zurückbezieht und dann jetzt die These aufstellt, dass Judas ersetzt werden muss. Was er aber macht, ist was ganz anderes. Was Petrus uns hier zeigt, ist, dass er ein grundsätzliches Verständnis der Bibel hat. Petrus kennt die Bibel. Er versteht Unterschiede, die die Bibel immer wieder macht, zwischen gerecht und ungerecht. Er versteht, welch ein Ende jemand hat und erwarten muss, der sich als Widersacher Christi herausstellt. Er versteht also nicht nur diese einzelnen Stellen, sondern was Petrus versteht, ist den Zusammenhang der ganzen Bibel und wie sich das Ganze formt. Und jeder, der zu diesem Punkt kommt und die Bibel als Ganzes versteht, der wird Prinzipien und Muster erkennen, die sich immer und immer wieder wiederholen. Und Muster und Prinzipien, die ganz allgemeingültig sind. So siehst du in der Bibel an Beispielen und vom Prinzip her, dass Gottlose ins Verderben gehen. Du siehst in der Bibel an Beispielen und vom Prinzip her, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Oder du siehst auch an Beispielen und vom Prinzip her, dass Eltern ihre Verantwortung wahrzunehmen haben und dass ungezogene Kinder die Schuld der Eltern sind. Und du siehst in der Bibel an Beispielen und vom Prinzip her, dass auch Ungerechtigkeit Bestrafung erfordert. Es ist fast so wie physikalische Gesetze, die sich hier entfalten. Wenn ich einen Stein fallen lasse, wundert sich keiner, dass er nach unten fliegt und nicht nach oben. Und ähnlich ist es auch mit der Bibel. Gewisse Prinzipien, die Gott etabliert hat, die sich wiederholen und die sich zeigen durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Und jetzt zurück zu Petrus. Das ist es genau, was er macht. Er argumentiert hier einfach mit dem, was er von der Bibel her kennt und mit dem, was er beobachtet in der Situation. Er sieht Judas als einen, der sich als Widersacher herausgestellt hat, der nicht mehr einer von ihnen ist. Und er kennt die Psalmen und sieht, dass David in ähnlichen Situationen gesessen hat und kann das 1:1 übertragen. Er ist also kein Sprungbrettprediger, sondern einer, der hier den ganzen Blick auf die Bibel bewahrt und sein geistliches Verständnis und das Wissen von Prinzipien hier beweist. Und das heißt für dich, dass wenn du eine Entscheidung zu fällen hast, wo auch die Optionen beide gut aussehen, du einen Sinn brauchst, der von der Bibel geprägt ist. Und hier geht es nicht nur um das Wissen von gewissen Bibelstellen. Hier geht es nicht nur um das Wissen um gewisse Geschichten, wie sich Dinge entfaltet haben, sondern darum, ganze Prinzipien, Zusammenhänge und Entwicklungen in der Bibel zu verstehen und das zu nutzen als deinen Filter, als deine Brille, mit der du die Welt und die Situationen um dich herum anschaust und bewertest. Und so zieht jetzt Petrus seinen Schluss aus seiner Interpretation heraus in Vers 21 in Kapitel 1. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesem muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Also die Konsequenz, die Petrus jetzt daraus zieht, ist, das Amt von Judas muss ersetzt werden. Und warum ist das auch so wichtig? Ein anderer Grund liegt darin, dass Jesus selbst den Jüngern verheißen hat in Lukas 22, ab Vers 29, dass die 12 Apostel mit Christus zusammen an einem Tisch sitzen und auf 12 Thronen sitzen werden, um die 12 Stämme Israels zu regieren. Jetzt waren es nur noch 11. da fehlte eine. Und das sind all die Konsequenzen, die jetzt dahin geführt haben, zu sagen, diese Position muss ersetzt werden. Und so wird die Apostelwahl gestaltet. Das ist die einzige und die letzte Stelle im Neuen Testament, die wir finden, wo eine Apostelwahl in dem Sinne stattfindet. Denn die Apostel haben diese besondere Aufgabe gehabt, ein Zeuge Christi zu sein, seiner Auferstehung zu sein und jetzt sich konfrontiert zu sehen damit, dass einer der Apostel nicht nur gestorben ist, sondern sich disqualifiziert hat und auch im ewigen Reich seine Rolle nicht ausfüllen werden kann. Und wir lernen aus dem Neuen Testament heraus, dass die Apostel dann als nächstes in den Gemeinden Älteste eingesetzt haben und die Älteste wiederum Älteste. Und deshalb darf es heute keine Apostel mehr geben. Mit dem Tod von Johannes war die Zeit vorbei. Nun, Petrus ist aber einer der Apostel. Petrus ist einer dieser Männer, der diese besondere Stellung bekommen hat und die besondere Aufgabe, einer der Zeugen Christi zu werden, der in besonderer Weise von Christus selbst zugerüstet worden ist, der Erfahrungen und Dinge gesehen hat, die kein anderer gesehen hat. Und trotzdem diszipliniert er sich und reduziert sich darauf, nur aus der Bibel, aus der guten alten Bibel heraus zu argumentieren. Und das erinnert daran, was er selbst schreibt in seinem Brief später, in 2. Petrus 1, Vers 16 bis 20. Eine Stelle, die euch mindestens aufschreiben, wenn ich sogar aufschlagen sollte. 2. Petrus 1, Vers 16 bis 20. Dort schreibt Petrus selbst darüber, wie diese Erfahrungen, welchen Wert sie im Vergleich zu dem ewigen Wort Gottes haben. Und er schreibt: Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelt in Farben folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Das ist das, was Petrus jetzt hier beschreibt. Er beschreibt die Situation, als er auf dem Berg der Verklärung war, als Mose und Elia ihm auch noch begegneten und Petrus so hin und weg war, dass er gesagt hat, Jesus, lass uns Hütten bauen. Ein wunderbares Ereignis. Und was schreibt er jetzt aber weiter in Vers 19? Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung ist. Ihr versteht, das Erlebnis, das Petrus hatte, war einmalig. Aber das Wort Gottes, das er nutzt hier, ist noch fester, noch sicherer. Es ist Licht auf dunklem Weg. Und so verlässt sich Petrus hier auf das Wort Gottes allein, weil er weiß, dass dieses Wort Gottes noch sicherer ist als jede Erfahrung, die er mit Jesus selbst gemacht hat. Und deshalb für dich auch wichtig zu sehen, dass bei jeder Entscheidung, die du fällst, brauchst du das, die Informationen, die du brauchst, sind das Wort Gottes. Und vielleicht würdest du jetzt in seiner Situation sagen, Mensch, Petrus, bist du dir sicher, du hast das richtig verstanden? Bist du dir sicher, du hast alle Informationen? Reicht dir das jetzt wirklich, um den nächsten Schritt zu machen? Dann musst du daran denken, was Gott selbst in 5. Mose 29, Vers 28 gesagt hat. Dort sagt Gott selbst zu seinem Volk, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Das heißt, was Gott nicht in seinem Wort offenbart, das musst du nicht herausfinden. Was Gott nicht offenbart hat, das steht in seiner Hand, nicht deiner. Und deine Verantwortung ist es nur zu kennen, was er offenbart hat, nicht nach irgendwas zu suchen, was er nicht offenbart hat. So einfach ist das. Es gibt nichts, was fester ist. Auch wenn du denkst, deine Erfahrung sei fest, die Bibel ist fester. Auch wenn du denkst, deine Emotionen sind sicher, die Bibel ist sicher. Auch wenn du denkst, dass dein Gefühl, das dir jetzt sagt, dass du doch kein grünes Licht hast, denkst, es sei fest, ist es nicht fester als das Wort Gottes. Das Wort Gottes allein. Und deshalb gewöhne dir an, das Wort Gottes nach Strich und Faden zu durchsuchen. Gewöhne dir an, andere um Rat zu fragen, die dieses Wort kennen und die dieses Wort lieben und danach leben. Und hinterfrage dich selbst bei all den Schlüssen, die du impulsiv machst, bei Entscheidungen, wo du nicht überlegst. Hinterfrage deine Motive und Gedanken und übe dich daran, bei allem die Bibel allein zu deinem Richtschnur, zu deiner Brille, zu deiner Regel, Anschauung, welches Wort du auch immer nutzen willst. Nimm die Bibel allein. Und dann kannst du Entscheidungen fällen, die vor Gott richtig sind. Auch dann, wenn dir manches schleierhaft bleibt. Und nun sind wir an dem Punkt, wo diese Entscheidung auch noch gefällt werden muss. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Entscheide unter gemeinschaftlichem Gebet. Denn nun ist es so, Petrus hat alles gesagt, was er zu sagen hatte. Er hat die Bibel analysiert, er gibt einen Blick auf die Situation, in der die Jünger sich hier befinden. Und jetzt ist es fast so, als wenn er sich zurückzieht. Denn jetzt muss die Entscheidung gefällt werden. Und wir sehen in Vers 23, und sie stellten zwei auf. Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Es sind also diese zwei Männer, die als Option in Frage kommen. Es ist die ganze Gemeinschaft, die hier zusammen entscheidet. Diese zwei Männer haben die Kriterien, um Apostel sein zu können. Das ist ganz wichtig, dass Petrus hier nicht hingeht und ein päpstliches Machtwort spricht, sondern dass er sich in der Gemeinschaft dieser Entscheidung hingeben lässt. Er legt die biblischen Prinzipien dar und jetzt werden diese zwei aus dem Kreis heraus vorgeschlagen. Entscheidungen sind immer besser, wenn mehrere sie unterstützen. Und das ist ein Grund, warum Gemeinden mehrere Älteste haben sollten. Älteste, die sich auf Augenhöhe gegenüberstehen. Und auch Gemeinden als Ganzes sind darauf gebaut, in der Gemeinschaft, in einem gegenseitigen Einfluss aufeinander zu leben. Wenn jeder um dich herum dir sagt, dass der Weg, den du einschlagen willst, falsch ist, dann ist er vermutlich falsch. Sprüche 13, Vers 10. Durch Übermut gibt es nur Zank, bei denen aber, die sich raten lassen, Weisheit. Sprüche 15, Vers 22. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Und wir kennen im Deutschen dieses Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Und die Bibel sagt uns, bei Entscheidungen gilt genau das Gegenteil. Viel Einfluss ist gut. Viele Ratgeber sind gut. Viele Perspektiven sind gut. Und so kommen jetzt diese Jünger, diese 120 Menschen, nachdem sie zwei ausgewählt haben, kommen sie jetzt vor den Herrn und beten. Ab Vers 24, und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner alle, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, damit er das Los dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und so sehen wir wieder, dass jede einzelne Entscheidung, die die Jünger hier fällen, mit gründlichem, aufrichtigem Gebet begleitet ist. Und sie kommen dann zu der Entscheidung in Vers 26. Und sie gaben ihnen Lose und das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 zugezählt. Nun, was machen wir damit? Sollen wir wieder Lose ziehen? Jetzt sagst du mir sofort, nein, auf keinen Fall. Doch viele Christen schaffen es immer wieder, Lose zu ziehen. Und zwar in anderer Art und Weise. Das geht dann nämlich so. Du sagst dann, wenn Gott mir dies oder jenes schenkt, dann mache ich dies oder jenes. Wenn Gott mir eine Begegnung an diesem Ort zu jener Zeit mit dieser Person schenkt, dann wird sie wohl meine Ehefrau werden können. Oder wenn das Bewerbungsgespräch genau so oder so abgeht, dann werde ich den Job auch annehmen. Also ihr seht, ohne zu merken, fängst du an, irgendwelche Bedingungen zu stellen, Bedingungen an die Situation, damit du mehr Sicherheit hast. Weil du immer noch nicht bereit bist, dich mit dem Ungewissen zufrieden zu geben und zu vertrauen, dass Gott dich auch dann führen will. Nun, bei den Aposteln ist es ein bisschen anders. Die lebten sozusagen noch zu einer alttestamentlichen Zeit. Und im Alten Testament war es üblich, Lose zu werfen. Nicht nach dem Motto, mal sehen, welche Richtung, ob wir Gott austricksen können. Darum ging es nicht. Sondern das war der Weg, wie Gott es selbst auch den Priestern auferlegt hatte. Und wir sehen das auch bei den Königen im Alten Testament. Der Weg, wie sie Gottes Willen erfragten. Und das ging mit dem Verständnis zu verstehen, dass Gott derjenige ist, der führt. Und zu verstehen, jetzt auch hier, dass Gott derjenige ist, der die Apostel erwählt und nicht sie. Und nach diesem Ereignis ist das letzte Mal, dass wir das finden, dass Lose geworfen werden. Das passiert im Neuen Testament nie wieder. Danach sehen wir Führung durch den Heiligen Geist bei Paulus und auch bei anderen, der Heilige Geist dann, der diese Führung übernimmt. Doch für dich selber gilt heute zu sagen, diese Entscheidungen, nachdem du dich reflektiert hast mit anderen, nachdem du in der Gemeinschaft versucht hast herauszufinden, was sagen andere dazu und es betend abgewägt hast, dann gibt es keinen Grund mehr zu warten. Dann gibt es keinen Grund zu hadern. Dann darfst du vorwärts gehen. Und dann fang nicht irgendwelche solche Sachen an, die an Losziehen erinnern. Ihr kennt Georg Müller, richtig? Der Waisenhausvater. Und bei ihm ist es interessant gewesen, dass er als junger Mann sich daran mal richtig die Hörner abstoßen musste. Ich lese euch mal vor. Die reifen Jünger in Halle rieten Georg Müller in der Zwischenzeit in aller Ruhe auf göttliche Führung zu warten und keine weiteren Schritte in Richtung Missionsfeld zu unternehmen. Also er ist ein junger, eifriger Mann und er will unbedingt in die Mission. Er fühlte sich jedoch nicht in der Lage, die Frage zu verwerfen und war so ungeduldig, sie zu klären, dass er den üblichen Fehler machte, zu versuchen, auf fleischliche Weise eine Entscheidung zu treffen. Er griff auf das Los zurück und nicht nur das, sondern auf das Los, das in der Lotterie gezogen wurde. Mit anderen Worten, er zog zuerst privat ein Los und kaufte dann ein Los in einer königlichen Lotterie in der Erwartung, dass seine Schritte in einer so feierlichen Angelegenheit wie der Wahl eines Feldes für den Dienst Gottes durch das Drehen des Glückrads gelenkt werden würden. Sollte sein Los einen Preis ziehen, würde er gehen, wenn nicht, würde er zu Hause bleiben. Nachdem er eine kleine Summe gezogen hatte, nahm er das als Zeichen an und bewarb sich sofort bei der Berliner Missionsgesellschaft. Wurde aber nicht angenommen, weil sein Antrag nicht die Zustimmung seines Vaters hatte. Der Autor, der das geschrieben hat, schreibt dann weiter: Nur zweimal griff Georg Müller danach noch auf das Los zurück. Einmal bei einer buchstäblichen Weggabelung, als er durch das Los dazu verleitet wurde, die falsche Abzweigung zu nehmen, und danach in einer weitaus wichtigeren Angelegenheit, aber mit demselben Ergebnis. Und in beiden Fällen stellte er fest, dass er irregeführt worden war und gab fortan alle derartigen Zufallsmethoden zur Übermittlung des Willens Gottes auf. Er lernte zwei Lektionen, die durch neue Handlungen Gottes immer tiefer beeindruckt wurden. Erstens, dass der sichere Wegweiser in jeder Krise das gläubige Gebet in Verbindung mit dem Wort Gottes ist. Zweitens, dass die anhaltende Ungewissheit über den Eigenweg ein Grund ist, weiter zu warten. Also wir sehen, was Georg Müller schmerzhaft erfahren musste, dass wer diese Prinzipien befolgt, wer sich in Abhängigkeit von Gott wägt, in einer Erwartungshaltung von Gott lebt, betet und dann die Situation in dem Licht der Bibel beurteilt und diese Entscheidung reflektiert mit anderen und im Gebet vorwärts geht, der hat dann seine Verantwortung erfüllt. Der hat dann eine Entscheidung gefällt, vor der Gott dich nicht anklagen wird. Und das ist wichtig, dass du dich daran erinnerst. Du bist ein Mensch und nicht Gott. Du wirst nie alles wissen können. Du wirst nie alle eventuellen Entwicklungen abschätzen können. Und deshalb überlasse das Hadern und Zögern denen, die keinen Gott haben, denen, die Jesus nicht kennen. Und geh du voran, weil du einen Jesus hast, einen Gott hast, der alles weiß und der dir das Wort Gottes und das Gebet und die Gemeinschaft gegeben hat, um eine Entscheidung zu fällen, für die er dich nicht richten wird, sondern die ihn ehren wird. Geh so voran. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du sprichst durch dein Wort. Wir danken dir dafür auch, dass du uns diese dieses Ereignis geschenkt hast im Neuen Testament, wo wir eine Zeit finden, wo wir jetzt im Nachhinein fragen, ob das wohl die richtige Entscheidung war oder nicht. Herr, und wie tröstend ist es zu wissen, dass du uns in deinem Wort alles gegeben hast, was wir brauchen. Wie tröstend ist es zu wissen, dass du uns in dieser Welt nicht allein lässt. Wie tröstend ist es zu wissen, dass du derjenige bist, der uns führt, auch wenn wir nicht immer alle Informationen haben. Herr, wir bitten dich darum, dass du auch uns hilfst, dir im Vertrauen zu folgen und auch Entscheidungen, die nicht klar oder eindeutig scheinen, zu fällen, in dem Wissen, dass du alles in deiner Hand hast. Amen.